Die Radio Wissen. Update.
So, liebe Zuschauer, ich habe mir immer gewünscht, den Sieg von Aleppo verkünden zu können. Und Gott sei Dank kann ich das jetzt tun.
Noch wird gekämpft in Aleppo, aber die Reporterin des syrischen Staatsfernsehens feiert schon mal den Sieg der Truppen von Machthaber Bashar al-Assad. Seine Armee hat die bewaffneten Gruppen, die gegen ihn kämpfen, im Osten Aleppos jetzt so weit zurückgedrängt, dass sie offenbar keine Chance mehr haben. Sie sitzen fest, zusammen mit zehntausenden Zivilisten. Damit beginnt das Update. Ich bin Arne Hell.
Update.
Die Millionenstadt Aleppo ist das Zentrum des Widerstands gegen Assad gewesen. Mehrere Milizen hatten seit mehr als 4 Jahren den Ostteil der Stadt unter Kontrolle. Jetzt halten sie offenbar nur noch wenige Häuserblocks. Die syrische Armee rückt vor und unterstützt wird sie dabei von der russischen Armee. Und zwar nicht nur aus der Luft, wie es meistens bisher hieß, sondern auch von russischen Spezialeinheiten am Boden. Im russischen Staatsfernsehen wurde der Kommandant einer Einheit gezeigt mit verfremdeter Stimme.
Unsere Scharfschützen überwachen Tag und Nacht die Stellungen des Gegners. Früher hinderten Gegner die syrische Armee beim Vormarsch. Mithilfe unserer Scharfschützen aber wurden diese vernichtet und die syrischen Einheiten erfüllen ihre Aufgaben.
Die russische Armee hat dazu auch Videoaufnahmen veröffentlicht. Ein vollbesetzter Laster, der von einer Rakete getroffen wird. Nachtaufnahmen von Kämpfern, die einzeln erschossen werden. Wie immer sagt die Armeeführung, wir kämpfen nur gegen Terroristen und nicht gegen Zivilisten. Diese Unterscheidung wird im Krieg in Syrien allerdings schon länger nicht mehr so scharf getroffen. Die UNO sagt, sie hat Informationen, dass die syrische Armee bei ihrem Vormarsch 82 Zivilisten exekutiert hat. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Ein Sprecher des Menschenrechtskommissariats der UNO sagt aber, dass er Schlimmes befürchtet.
Wir sind sehr besorgt um alle Zivilisten dort. Sie sind Bomben ausgesetzt, sie könnten erschossen oder festgenommen und gefoltert werden.
Wie viele Zivilisten noch in Ost-Aleppo sind, ist nicht ganz klar. Nach Angaben dieses Arztes sind es Zehntausende. Er ist einer von denen, die dort eingeschlossen sind.
Wir haben auf einer Fläche von 2 Quadratkilometern nicht weniger als 80.000 Menschen. Die meisten von ihnen sind Zivilisten, Frauen, Kinder und alte Menschen. Die humanitäre Lage scheint sehr kritisch zu sein. Die Leute drängen sich in den Häusern aufeinander.
Bundeskanzlerin Merkel hat heute mit dem französischen Präsidenten François Hollande nochmal über den Krieg in Syrien und die Lage in Aleppo gesprochen. Beide waren sich einig.
Die Situation ist desaströs. Sie bricht einem das Herz, das muss man wirklich sagen. Und wir werden nichts unversucht lassen, um hier die Einsicht auch gerade beim syrischen Regime, aber auch bei Russland und Iran zu erzeugen, dass es hier um Menschen geht und dass diese Situation der Menschen dringend verbessert werden muss.
Gerade eben kamen Meldungen von Nachrichtenagenturen, dass Zivilisten aus der Stadt rausgelassen werden sollen. Demnach sollen sich kämpfende Gruppen mit der syrischen Regierung auf so einen Abzug geeinigt haben. In der Vergangenheit haben solche Absprachen aber nicht dazu geführt, dass Menschen Aleppo sicher verlassen konnten. Am Abend beginnt auch eine Sitzung des UNO-Sicherheitsrates zu Aleppo. Entscheidungen da sind aber davon abhängig, ob Russland mitmacht oder nicht. Der Krieg in Syrien wird erstmal weitergehen, auch wenn in Aleppo nicht mehr gekämpft wird. Der Chef eines Oppositionsbündnisses schickte diese Warnung von Paris aus Richtung Damaskus.
Wenn das Assad-Regime und seine Verbündeten glauben, dass wir wegen ihrer Fortschritte in Aleppo Zugeständnisse bei unseren Zielen der Revolution machen, dann täuschen sie sich.
Was sonst noch wichtig war?
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, ja oder nein? Die EU-Länder haben sich heute da nicht auf eine gemeinsame Position einigen können. Beim Treffen der Außenminister in Brüssel blockierte der Vertreter Österreichs eine gemeinsame Erklärung. Sebastian Kurz findet, dass die Verhandlungen mit der Türkei abgebrochen werden sollten, so ähnlich wie es das Europaparlament gefordert hatte.
Das Europäische Parlament hat ein mutiges und richtiges Signal gesetzt. Ich glaube nicht, dass es die Aufgabe der Außenminister ist, dieses Signal jetzt zu zerschlagen.
Durchsetzen konnte sich Kurz mit dieser Haltung nicht. Das bedeutet, dass die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei offiziell weitergehen, trotz des harten Vorgehens der türkischen Regierung gegen Oppositionspolitiker und kritische Medien. Fortschritte in den Verhandlungen gibt es allerdings so schnell nicht. Die Außenminister waren sich nämlich einig, dass neue Kapitel erstmal nicht aufgemacht werden. Laut EU-Kommission ist das aber schon seit dem Putschversuch im Sommer so. Wer über die Weihnachtstage oder zu Silvester mit der Bahn reist, der braucht sich keine Sorgen zu machen, dass dann eventuell gestreikt wird. Die Deutsche Bahn hat sich geeinigt mit der Gewerkschaft EVG. Die vertritt vor allem das Servicepersonal der Bahn und die Mitarbeiter in den Stellwerken. Die bekommen erstmal 2,5% mehr Geld und dürfen ab übernächstem Jahr dann wählen. Entweder mehr Geld, weniger Arbeitszeit oder mehr Urlaub. Der Personalmanager der Bahn sagt, dass der Konzern dafür wirtschaftlich an die Grenze gegangen sei.
Möglicherweise auch ein Stück darüber hinaus. Aber uns war wichtig, dass wir ein Ergebnis erzielen, das uns Ruhe und Frieden im Betrieb lässt und die Konzentration auf die Kunden.
Noch nicht geeinigt hat die Bahn sich mit der Gewerkschaft der Lokführer, aber auch die GDL will nicht über die Feiertage streiken. Etwas mehr als 1,5 Jahre ist es her, dass im Mittelmeer eine der schlimmsten Bootskatastrophen passiert ist, die es dort jemals gegeben hat. Das Boot kam von Nordafrika und war so überfüllt mit Menschen auf der Flucht, dass es in Seenot geriet. Als ein anderes Schiff zur Hilfe kam, da entstand Gedränge und das Boot kippte. 800 bis 900 Menschen kamen damals ums Leben. In Italien sind heute 2 Männer verurteilt worden, die das Schlepperboot gesteuert haben. Der Kapitän, ein Tunesier, bekam von einem Gericht in Catania als Strafe 18 Jahre Haft wegen Menschenschmuggels und fahrlässiger Tötung. Sein Helfer wurde zu 5 Jahren verurteilt. Die italienische Regierung hatte das Wrack des Bootes vom Meeresgrund heben lassen. Im Inneren des Kutters wurden noch hunderte Leichen gefunden. Jetzt ist es offiziell, der nächste Außenminister der USA soll ebenfalls nicht aus der Politik kommen, sondern, so wie Donald Trump, aus dem Big Business. Trump hat sich für Rex Tillerson entschieden, den bisherigen Chef des Energiegiganten ExxonMobil, einen der bestbezahltesten Manager der USA. Diplomatische Erfahrung hat Tillerson nicht, aber Trump findet, dass er ein erfolgreicher internationaler Geschäftemacher ist, der beste Kontakte hat. Sein Erfolgsrezept beschrieb der Manager in einem Interview vor 3 Jahren so.
You have to look the head of state of that country eyeball to eyeball.
Du musst dem Staatschef des Landes ins Auge schauen und ihm sagen, ich stehe zu unserer Verpflichtung, nun zähle ich auf dich, dass du das auch tust.
Vor allem nach Russland hat Tillerson einen guten Draht. Er gilt als einer, der mit Wladimir Putin gut kann. Zum Beispiel hat er ausgehandelt, dass ExxonMobil in der Arktis nach Öl suchen darf. Kurz danach bekam er von Putin eine Freundschaftsmedaille verliehen. Die Strafen, die die USA und die EU gegen Russland wegen der Krim-Übernahme verhängt haben, lehnt Tillerson ab. Seine Nominierung als Außenminister muss noch vom US-Senat bestätigt werden.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Trump macht den Chef eines Ölkonzerns mit guten Kontakten nach Russland zum Außenminister. Das wird auch im Netz viel diskutiert. Ralf 500 schreibt bei tagesschau.de, eigentlich ist es gut, Vertraute zu haben. Doch die Wahl des Außenministers zeigt mir, wie einfach ein Kabinett als Boardroom gemanagt werden kann. Ob das eine wirklich gute Symbiose ist? Ich denke nein. Patrick Munro postet bei Facebook, jetzt verstehe ich, was Trump meinte, als er sagte, er wolle sich den Lobbyisten nicht mehr beugen. Er gibt ihnen einfach direkt die Minister- und Führungsposten. Ackergold schreibt bei Spiegel Online, ich vermute ernsthaft, die armen und abgehängten weißen Amerikaner glauben immer noch, diese Leute würden ihnen zu Reichtum und Wohlstand verhelfen. Ein Treppenwitz. Hans Riedel schreibt dagegen bei Spiegel Online, auch wenn das jetzt eine andere Art von Establishment ist, warum eigentlich nicht? Dinge ändern sich nur dann, wenn sie sich aufgrund heftiger Impulse ändern müssen. Bin gespannt, wie dieses Experiment ausgeht. User Vernunftbegabte schreibt bei tagesschau.de, die Zeit der Softies sei vorbei. Die Fußballspieler dieser Welt sehen sich nun einem American Football Team gegenüber. Mal sehen, wie sie sich darauf einstellen.
Was noch wichtig wird.
Die Bundesregierung trifft sich morgen das vorletzte Mal in diesem Jahr in kompletter Runde. Und ein wichtiges Gesetzespaket soll noch auf den Weg gebracht werden. Das zu den Finanzen der Bundesländer. Die Einigung steht. Die Länder müssen sich in Zukunft nicht mehr gegenseitig unterstützen. Das Geld für ärmere Länder soll dann vom Bund kommen. 9,5 Milliarden Euro jedes Jahr. Im Gegenzug bekommt die Bundesregierung mehr Mitsprache, zum Beispiel beim Bau von Autobahnen.
Und sonst in der Welt?
In Mexiko sind mehr als 7 Millionen Menschen in die Hauptstadt Mexiko-Stadt gepilgert, für die Jungfrau von Guadalupe. Sie ist die Schutzpatronin des Landes und einmal im Jahr findet ihr zu Ehren eine Wallfahrt statt, eine der größten weltweit. Auch in diesem Jahr waren wieder viele Pilger tagelang zu Fuß unterwegs nach Mexiko-Stadt, wo sie in der Basilika der Jungfrau von Guadalupe ihre Fürbitten vortrugen. Einige legten die letzten Meter auf den Knien zurück. Manche schafften es gar nicht bis ans Ziel. Bei Unfällen auf der Strecke kamen 4 Menschen ums Leben. Mehr Mehr als 4000 Menschen wurden von Rettungskräften medizinisch behandelt. Die Legende um die Jungfrau von Guadalupe geht auf das Jahr 1531 zurück. Demnach soll eine dunkelhäutige Maria einen Indio nahe Mexiko-Stadt mit dem Bau einer Basilika beauftragt haben. In Indien hat die Polizei 12 Menschen festgenommen, weil sie während der Nationalhymne auf ihren Kinosesseln sitzen blieben. Das oberste Gericht Indiens hatte im November entschieden, dass vor jeder Filmvorführung die Nationalhymne erklingen muss und alle Zuschauer dabei aufzustehen haben. Das solle die Vaterlandsliebe fördern. Wer sich weigert, muss sich nicht nur mit den Behörden, sondern auch mit aggressiven Landsleuten rumschlagen. Laut Polizei verprügelten Rechtsradikale vor ein paar Tagen 8 Kinobesucher, die sich die Hymne im Sitzen angehört hatten. Die 12 festgenommenen Inder sind da glimpflicher weggekommen. Sie wurden gegen Kaution auf freien Fuß gesetzt. Radfahrer in den Niederlanden müssen in Zukunft aufs Tippen und Wischen verzichten. Beim Fahren dürfen sie nicht mehr den Bildschirm ihres Smartphones berühren. Ein entsprechendes Gesetz plant die niederländische Regierung. Mit einer Freisprecheinrichtung soll Telefonieren während der Fahrt aber weiter erlaubt sein. Grund für das geplante Verbot sind die Unfälle junger Radfahrer. 20% hätten mit der Benutzung des Smartphones zu tun. In Deutschland ist das Tippen auf dem Handy für Radfahrer schon verboten. Hier sollen die Bußgelder bald noch einmal erhöht werden, von bisher 25 auf 55 Euro.
Wissensnachrichten.
Malaria. Damit beschäftigen wir uns ja eigentlich nur, wenn wir in tropische Länder fliegen. Hier in Deutschland ist die Krankheit kein Thema. Weltweit sieht das aber ganz anders aus. Ann-Kathrin Horn aus den Wissensnachrichten, du hast die aktuellen Zahlen zur Malaria.
Ja, die Weltgesundheitsorganisation WHO hat ihren Jahresbericht zu Malaria veröffentlicht und da steht drin, dass letztes Jahr mehr als 400.000 Menschen an Malaria gestorben sind. Infiziert hatten sich insgesamt 212 Millionen Menschen.
Wo kommt denn Malaria am häufigsten vor?
Also laut WHO gibt es 90% der Krankheitsfälle und mehr als 90% der Todesopfer in Afrika und zwar südlich der Sahara. Die Krankheit ist jetzt für Erwachsene auch nicht so dramatisch, wenn das früh genug erkannt wird. Dann bleibt es beim Fieber und bei Gelenkschmerzen. Aber bei Kindern, da ist das sehr gefährlich. Da endet Malaria tatsächlich oft tödlich, vor allem bei Kindern, die jünger sind als 5.
Jetzt weiß ich von meinen eigenen Reisen, es gibt keine Impfung gegen Malaria, richtig?
Ja, also letztes Jahr wurde tatsächlich ein Impfstoff entwickelt. Das steht aber noch relativ am Anfang. Die WHO hofft, dass dieser Impfstoff in 2 Jahren in mehreren afrikanischen Ländern getestet wird als Pilotprojekt und dass dann eben vor allem Kinder besser geschützt sind. Bis dahin heißt es erstmal, so gut wie es geht, vor Mücken schützen, also mit Kleidung, Moskitonetzen, denn Malaria wird von Mücken übertragen.
Beim nächsten Thema geht es nicht um Tropen, sondern um, naja, sagen wir mal das Gegenteil, um Eis. Wann genau Eis schmilzt?
Ja, wir haben ja im Physikunterricht gelernt, Eis schmilzt, wenn es wärmer ist als 0 Grad Celsius.
Klar.
Man weiß aber schon lange, dass auf dem Eis immer so eine Wasserschicht drauf ist und deswegen rutscht man ja auch auf Eis und auf Schnee und zwar auch, wenn es kälter ist als 0 Grad. Also Eis muss auch schon bei anderen Temperaturen schmelzen und das haben jetzt Forscher aus Mainz und Japan genauer untersucht.
Ja, und ab wann schmilzt Eis?
Ja, tatsächlich ist auf dem Eis schon eine flüssige Schicht bei minus 38 Grad. Bei minus 16 Grad ist diese flüssige Schicht sogar dann noch größer. Mit dem bloßen Auge können wir das alles nicht sehen, aber per Laser konnte das untersucht werden. Und die Forscher sagen, wahrscheinlich schmilzt Eis schon bei minus 100 Grad, aber sie konnten im Labor nur minus 38 Grad herstellen. Und da war eben dann schon eine Schicht aus Molekülen geschmolzen.
Und vom Eis geht's zur, naja, nicht sehr eisigen Vorweihnachtszeit. Wir haben noch ein paar Tipps für den Geschenkekauf.
Ja, wenn ihr jetzt noch nicht alle Geschenke für Freunde und Familie eingekauft habt, dann jetzt gut zuhören. Psychologen aus den USA sagen nämlich, schenkt nichts, was zu ausgefallen ist oder was, von dem ihr denkt, wow, das gefällt dem anderen auf jeden Fall und macht viel Eindruck. Schenkt lieber was, was der oder die andere sich wirklich gewünscht hat oder im Alltag gebrauchen kann. Socken, Plätzchen, whatever waren die Tipps. Dann hat man zwar nicht diesen Wow-Effekt bei der Geschenkeübergabe, aber die Beschenkten sind am Ende insgesamt glücklicher damit.
Wetter.
Der Tag geht fast überall trocken zu Ende, nur ganz im Norden und in der Mitte kann es vereinzelt nochmal regnen. Morgen gibt es dann im ganzen Land viele Wolken, in der Nordhälfte auch mit Regen. Später müsst ihr vor allem im Osten dann noch mit Regen rechnen, sonst ist es meistens trocken und die Wolken lockern ab und zu auch mal etwas auf, höchstens 3 bis 9 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.